5 Minuten Talk, wir haben ja nicht ewig Zeit. Ich bin Jan Rosenkranz. Neue Woche, neuer Gipfel. Ab Dienstag treffen sich in Den Haag die Staats- und Regierungschefs der 32 NATO-Mitgliedstaaten. Wichtigstes Vorhaben, die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft muss verbessert werden. Vom 5%-Ziel ist da jetzt immer die Rede. Und auch darüber will ich sprechen mit Sönke Deitzel, Militärhistoriker von der Universität Potsdam. Moin, Herr Deitzel.
Guten Morgen, Herr Rosenkranz.
In den Zeiten des Kalten Krieges hatte die NATO ja eigentlich ihre Hochphase. Dann begann in den 90er Jahren so eine Ära, die vor allen Dingen von der Friedensdividende geprägt war, hieß es dann immer. 2019 dann galt die NATO als hirntot. So jedenfalls hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sie damals bezeichnet. Wie lebendig ist denn das Bündnis heute im Jahr 2025?
Ich glaube, das Bündnis ist außerordentlich lebendig. Jedem ist klar, dass wir die NATO brauchen. In Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung mehr denn je. Ganz klare Aufgabe. Und ich bin ja auch once in a while bei der NATO in Brüssel oder auch im militärischen Hauptquartier in Mons. Und mein Eindruck dort ist, dass dort sehr gute Leute arbeiten, die wirklich sich auf die kritischen Szenarien der Zukunft vorbereiten. Also der Geist, der in Mons herrscht, ist eigentlich ein Warfighting Headquarter. Also die machen wirklich die Vorbereitungspläne für alle Fälle. Ich habe da auch eine Dynamik erlebt, die dazu beiträgt, dass ich dann vielleicht doch ruhig schlafe. Also was wir hier in Berlin manchmal kritisieren, dass wir rumeiern und jetzt kommt die Wehrpflicht doch nicht und hin und her und wollen wir 3 Schritte vor, 2 zurück. Den Eindruck habe ich bei der NATO überhaupt nicht. Aber natürlich müssen wir auch sagen, die NATO ist natürlich nur so stark, auch wie ihre Mitgliedstaaten.
Die NATO-Mitglieder wollen sich eben jetzt dazu verpflichten, künftig 5% ihrer jährlichen Wirtschaftskraft in die Verteidigung zu stecken, also in Summe. Wir sprechen von gigantischen Summen dabei. Für Deutschland wären das, wenn man das umrechnet, so etwa 220, 240 Milliarden Euro. Nicht einmalig wie bei den Zeitenwende-Milliarden von Olaf Scholz damals, sondern in jedes Jahr. Stehen wir da am Beginn eines neuen Wettrüstens oder ist das übertrieben?
Ja, also dann würde jetzt der Historiker wieder sagen, müssen wir wieder Wettrüsten definieren. Also natürlich rüstet die NATO auf, dann ist aber die Frage, können wir das wirklich mit dem Kalten Krieg vergleichen? Da sind die Summen natürlich noch zum Teil viel größer gewesen, die Armeen sind größer gewesen. Die NATO hat mit Ausnahme der USA ihre Streitkräfte eben auch bis auf die Schlacke abgerüstet. Wenn wir an das Jahr 2014-15 denken, so als einen Tiefpunkt und ist jetzt dabei, wieder die Dinge auszustatten. Die Bundeswehr hatte im Kalten Krieg 12 Divisionen, jetzt hat sie 3. Die sind auch nur, da gibt es viele Probleme. Jetzt auf dem NATO-Gipfel wird wohl beschlossen, dass eine weitere Division hinzukommt. Also wir sind unterhalb der Dimension, der quantitativen Dimension des Kalten Krieges, aber die Dinge sind natürlich alle viel teurer geworden. Wir sind auch nach wie vor relativ ineffizient und natürlich sind die Waffen teurer geworden. Insofern, die Investments sind schon ganz enorm und 3,5% für die reine Verteidigung, das sind schon Summen, die wir aus dem Kalten Krieg auch kennen. Jetzt müssen wir auch sehen, die 1,5% werden ja auch für viele Dinge verwendet, die auch zivil nutzbar sind, wenn wir an die Instandsetzung der Infrastruktur denken, Nachrichtendienste und so weiter. Also es sind letztlich auch Dimensionen, die rein finanziell an den Kalten Krieg erinnern, wenngleich man im Kalten Krieg für dieses Geld viel mehr Soldaten ausrüsten könnte.
Jetzt, Sie sagten schon 3,5% für reines Militär, 1,5% für Verteidigungsausgaben. Aber seit über 10 Jahren gilt ja das 2%-Ziel. Da haben wir jetzt wirklich ewig gebraucht, bis Deutschland das jetzt zum ersten Mal einigermaßen sicher erfüllt. Sehr zum Missfallen der Amerikaner ja auch. Warum wird denn das diesmal anders? Schaffen wir das schneller?
Tja, das ist die große Frage. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel mit dem 2%-Ziel. Das hat man dann bei dem Gipfel in Wales auch beschlossen. Da hat es ewig gedauert. Und ähnlich wird es, glaube ich, auch mit dem 3,5%-Ziel sein. Ich glaube, die Deutschen haben den Spielraum, das wirklich umzusetzen. Aber wir sind fast auch die Einzigen, die das haben, wenn man jetzt von den kleinen Ländern absieht. Also ich sehe nicht, wie die Briten 3,5% des BIP plus die 1,5% Infrastruktur bei den Franzosen, bei den Italienern, das sehe ich so nicht. Und in der Tat haben wir auch eine Debatte, dass es um Fähigkeiten geht, aber für die Fähigkeiten bräuchte ich natürlich auch Geld. Vor allen Dingen bräuchte ich aber, das wäre vielleicht noch wichtiger, eine Reform der Streitkräfte, weil nur Geld in die Hand zu nehmen, bringt ja auch nichts. Und damit tun sich natürlich Friedensarmeen, das weiß ich als Historiker, außerordentlich schwer, wirklich die Personalstruktur zu verändern, Leute früh zu pensionieren, um wieder jüngere Leute einzustellen und dergleichen. Und da sieht es in Deutschland nicht besser aus als in anderen Ländern auch.
Die ganze Debatte wirkt ja ein bisschen so auf manche jedenfalls, als wie ein historischer Rückschritt, so ein Rückfall in die Logik des Militärischen, des Krieges, der Gewalt, könnte auch die Gesellschaft verändern, nicht zum Guten, fürchten ja manche auch. Sind wir Deutsche da, die sich ja die letzten Jahrzehnte vor allen Dingen mit den Fragen Schuld, Verantwortung und so weiter befasst haben und auch definiert haben, sind wir darauf eigentlich richtig vorbereitet gerade oder?
Ich glaube schon, dass wir einen Wandel erleben. Den Wandel erleben wir vor allen Dingen in Ihrem Metier, in den Medien. Also ich glaube, wenn die Zeitenwende irgendwo angekommen ist, dann ist es im medialen Diskurs. Am wenigsten vielleicht in meiner Welt, in den Universitäten, aber in den Medien auf jeden Fall. Und wir sehen es ja auch in den Umfragen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung da auch mitgeht. Und dass es eben davon abhängt, wie klar Politik kommuniziert. Sicherlich wird es immer die Ralf Stegners, die Case-Männer dieser Welt und die Mützenis dieser Welt geben. Das gehört aber zu einer liberalen Demokratie auch dazu. Aber natürlich ist es Unsinn jetzt von Militarisierung und oh Gott, wir rüsten so ein Minimum eigentlich wieder aus. Wir machen uns wieder fähig, als Land uns zu verteidigen. Und wir sollten vielleicht als Land verteidigungsfähig sein und sollte man die Bundeswehr eher auflösen. Dass das vielen auch schon nicht passt, weil sie mit Militär gar nichts zu tun haben wollen, weil sie vielleicht auch die Bundeswehr eher auflösen wollen. Das hat sich politisch nicht durchgesetzt und wir müssen jetzt akzeptieren, dass wir einfach sagen, wir wollen eine funktionstüchtige Bundeswehr. Wir haben diese Institution und die soll ihren Auftrag erfüllen. Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf, steht in unserem Grundgesetz. Ja, die sollten aber dann auch zur Verteidigung in der Lage sein. Und wir haben doch wirklich eine Kultur des Maßhaltens. Also das ist ja nicht zu befürchten, dass wir jetzt irgendeinen Angriffskrieg oder dass das Militär jetzt putscht oder sich so sonst irgendwas. Das sind ja alles völlige Fantastereien. Also ich glaube, wir sind absolut davor gefeit, dass diese Entwicklung jetzt in eine falsche Richtung läuft, sondern wir sollten einfach das Notwendige tun mit Augenmaß. Da habe ich hohes Vertrauen in die Politik und auch in die Generalität.
Abschließend eine kurze Frage, die natürlich auch super schwer zu beantworten ist, nämlich was taugt diese NATO 2025 überhaupt? Würden wir uns im Bündnisfall denn wirklich gemeinsam verteidigen, etwa wenn Russland im Baltikum das kleine Litauen überfällt, was ja keineswegs ein völlig unrealistisches Szenario darstellt? Also anders gefragt, würden die sich als Litauer auf die NATO verlassen wollen?
Ja, es bleibt den Litauern nichts anderes übrig, denn was ist die Alternative? Alleine ist es ein bisschen schwierig. Also es ist eine politische Frage, die wir nicht letztlich beantworten können. Die Politiker, auch Olaf Scholz, hat gesagt, wir werden jeden Quadratzentimeter NATO-Bodens verteidigen. Dieses Commitment ist klar politisch. Wenn ein solcher Fall einträte, und ich würde auch sagen, wir können das nicht völlig ausschließen, wie wahrscheinlich er ist, ist eine andere Frage, aber ich bin da eher auch ein bisschen skeptischer als andere Kommentatoren. Wir sollten das nicht ausschließen. Das ist dann, hängt sehr vom Szenario ab. Das sind alle möglichen Szenarien. Gehen dann nur 500 grüne Männer über die Grenze oder gibt es einen Angriff mit 50.000 Mann? Gibt es eine Drohung, Atomwaffen einzusetzen? Also das sind die Frage ist, unter welchen Rahmenbedingungen. Und dann ist das eine sehr einsame Entscheidung des Bundeskanzlers. Der Bundeskanzler ist in einem solchen Fall der Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Und auch in anderen Ländern, die Staats- und Regierungschefs müssen dann entscheiden und müssen dann Farbe bekennen. Sie sagen natürlich, sie werden das tun. Ob sie es wirklich tun, wissen wir nicht. Und den Litauern bleibt natürlich nichts anderes übrig, sich auf die NATO zu verlassen, wie auch wir Westdeutsche, die Bundesrepublik, sich eher im Kalten Krieg auf die NATO verlassen hat und immer eine kleine Skepsis da war. Wenn es wirklich zu einem Angriff kommt, das Warschauer Pakt, sind dann die Amerikaner wirklich da? Was machen dann wirklich die Alliierten? Verlegen sie ihre Truppen nach vorne? Also diese letzte Skepsis wird immer bleiben.
Das war der, 8-Minuten-Talk für heute. Vielen Dank trotzdem fürs Zuhören. Von Montag bis Freitag gibt es täglich eine neue Folge, immer ab 5 Uhr morgens. Und damit ihr keine mehr verpassen müsst, hinterlasst uns am besten ein Abo oder das ein oder andere Like. Darüber würden wir uns genauso freuen.